Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Ich begrüße Sie an diesem Sonntag mit dem Spruch für die kommende Woche, ein sehr frohmachender Spruch aus dem Timotheusbrief, aus dem 2. Timotheusbrief 1, Vers 10. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium, durch die frohmachende Botschaft von Gott und unserem Herrn Jesus Christus. Das möge uns in der kommenden Woche begleiten. Schön, dass Sie zu diesem Gottesdienst gekommen sind. Lassen Sie uns mit unseren Liedern und Gebeten Gott dafür loben und preisen. Und das wollen wir jetzt mit dem ersten Lied tun, das angeschlagen ist. Lassen Sie uns singen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe. Barmherziger Gott, du Trost der Traurigen und Kraft der Schwachen, höre die Bitte aller, die unter ihrer Last seufzen. Hilf ihnen und rette sie aus ihrer Bedrängnis. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und lehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Epistellesung für den heutigen 16. Sonntag nach Trinitatis steht im zweiten Brief an Timotheus im ersten Kapitel. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich seiner Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen hat und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Worte der Heiligen Schrift.
Gott sei Lob und Dank.
Das Evangelium steht bei Johannes im 11. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Es lag einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du liebst, liegt krank. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird Gott dir geben. Jesus sprach zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie sprach zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Nachdem wir Gottes Wort gehört haben, wollen wir nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit uns und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lassen Sie uns in der Stille um das rechte Verständnis seines Wortes bitten. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben als Epistellesung heute gehört: Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe, der Besonnenheit. Aber manche Situationen in unserem Leben, die sind doch zum Fürchten. Wie gehe ich dann damit um? Lebensgeschichten in der Bibel, die haben oft beides. Furchtbare Situationen, aber eben auch die Bewahrung Gottes in dieser Situation. Lebenserfahrungen, das sind doch oft das, was uns im Leben dann auch etwas besonnen macht, uns Kraft gibt, eine Situation, die wir nicht mögen, durchzuhalten. Ich habe in der Bibel eine Geschichte gefunden aus dem ersten Buch Mose 28, die Verse 10 bis 22. Das ist so eine typische Lebensgeschichte, die man niemandem wünscht, aber die durchaus vorkommen kann. Aber Jakob zog aus von Beerzeba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht. Denn die Sonne war untergegangen und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf der Erde, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder, und der Herr stand oben an und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin bei dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder hierher bringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl obendrauf und nannte die Stätte Bethel, vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat sein Gelübde und sprach: Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleidung anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was er mir gibt, will ich dir den Zehnten geben. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, als die Mutter Rebekka an diesem Morgen in ihre Küche kam, in ihr Küchenzelt kam, um ihrer Familie das Frühstück anzurichten, da hing dort an dem Kühlschrank ein Zettel, auf dem stand: Ich bin dann mal weg. Jetzt, wo sie das liest, da gehen der Rebekka noch einmal die Ereignisse der letzten Tage durch den Kopf. Es war dumm gelaufen. Warum hatte sie, Rebekka, das alles so eingefädelt? War das der Segen des Vaters wert? Kennen Sie diese Vorgeschichte zu unserem Predigttext? Jakob hatte sich mit sehr viel List den Segen des Vaters erschlichen. Mit Essen hat er seinen Bruder übervorteilt. Aber von diesem Überlegenheitsgefühl und der Sicherheit, mit der Jakob und seine Mutter diesen gut durchdachten Plan ausgeführt hatten, da war jetzt nichts mehr zu spüren. Es machte sich eher Ohnmacht, Angst, Unsicherheit, vielleicht so eine depressive Stimmung breit. Jakob, der war irgendwie am Ende. Er konnte nicht bleiben, er machte hinter sich das Licht aus und verschwand. Sein gemütliches Zuhause, das war auf einmal zum Davonlaufen. Es lag nicht an irgendeiner ausgefallenen Heizung oder an fehlenden Gaslieferungen aus Russland. Es war die Familie, die eigene Familie, die sich nicht mehr in die Augen schauen konnte. Jakob, der hatte zu viel auf dem Kerbholz. Vater und Bruder waren betrogen und enttäuscht sicherlich, kochten vor Wut, zumindest sein Bruder Esau. Mutter Rebekka wollte ihren Sohn aus der Schusslinie bringen. Er musste ja irgendwie in Sicherheit gebracht werden. Sie, die Mutter, war ja der treibende Keil bei der Vorteilsnahme ihres Lieblingssohnes. Viele Gedanken gingen der Rebekka an diesem Morgen durch den Kopf. Konnte man jemandem sagen, dass der Vater so alt und schwach geworden ist, dass er nicht mal mehr seine Söhne unterscheiden könnte? Es könnte ja jemand das Vormundschaftsgericht einschalten und Isaac unter Betreuung stellen. Konnte man jemand in der Nachbarschaft sagen, dass in dieser frommen Familie ja das Betrug zum Miteinander gehörte? Rebekka und Isaac, das waren doch, so denke ich mir das, die Vorzeigeeltern auf ihrem Zeltplatz damals dort in Kanaan. Die Ereignisse der Tage, der letzten Tage, die mussten ein gut gehütetes Familiengeheimnis bleiben. Rebekka versuchte es wieder allen recht zu machen, den Ball flach halten. Der Vater, der musste seine Würde behalten. Der eine Sohn brauchte ein neues Lebensziel, eine Abwechslung. Und Esau, der andere Sohn, musste vor einer Dummheit wie einem Mord abgehalten werden. Wenn sie nicht, der Streit zwischen den Brüdern wurde geschlichtet. Beim betrogenen Vater wurde sich auch nicht entschuldigt, davon lese ich jedenfalls hier nichts, sondern auf Brautschau wurde der Jakob geschickt. Er, Jakob, sollte sich eine gute, eine bessere, eine gottesfürchtige Frau suchen als die zwei Ehefrauen aus dem Volk der Hethiter, die seinen Bruder Esau hatte. Es ging also schon wieder los. Jakob wird mehr oder weniger von seiner Mutter in die Wüste oder besser durch die Wüste zur frommen Verwandtschaft geschickt. Ob die Rebekka in dieser Situation geahnt hat, was auf Jakob zukommt? Jakob zieht jedenfalls von zu Hause los. Er hatte von Beerzeba, dort wo die Geschichte stattfand, nach Haran, wo ihre Verwandtschaft lebte, also von der Rebekka, die Eltern, etwa 1200 bis 1300 Kilometer vor sich. Zu Fuß eine Strecke für sportliche Typen, die mindestens 3 bis 4 Monate dauerte. Und die Familie, die kommt so auch nie wieder zusammen. Am Ende wurde diese Familientragödie auch noch in die Bibel aufgenommen und ist damit ja heute für jeden nachlesbar. In die Wüste werden immer Menschen geschickt, wenn sie irgendwelche Fehler machen. So erleben wir das heute, so war es früher und so wird es auch zukünftig nicht anders sein. Ob Politiker, ob irgendwelche Sportfunktionäre, ob Vorstände oder wer auch immer, wer an leitender Position ist und macht Fehler, der wird einfach in die Wüste geschickt, abgesetzt. Ja, auch heute gibt es zu so einem Ausstieg wie beim Jakob mitunter gar keine Alternative. Mancher sehnt sich ja regelrecht nach einem Ausstieg, wenn zu viel in seinem Leben schiefläuft, nach einem Schlussstrich, wenn es so nicht mehr weitergeht, nach einem echten Neubeginn. Einige, die nutzen ja so den Sommer, die Sommerpause, ihren Sommerurlaub zum Aussteigen, gehen in ein Kloster oder auf Pilgertour. Der legendäre Jakobsweg über Frankreich nach Spanien, das ist ja auch heute ein beliebter Ausstiegsort, wo Menschen einfach mal losziehen. Da geht es natürlich nicht um den Jakob aus dieser Geschichte, sondern um den Apostel Jakob, der sein Grab dort in Spanien hatte. Mal 1 bis 2 Monate den Jakobsweg wandern, das soll ja schon manchem geholfen haben, in einer schnelllebigen Zeit Klarheit für sein Leben zu finden, einen Neubeginn zu wagen. Ich weiß nicht, ob Sie den berühmten Jakobsweg-Wanderer Herbert Kerkeling kennen. Dieser Komiker und berühmte Medienstar, der sagt ja seinen Freunden auch damals nur, ich bin dann mal weg. Er hatte einen Hörsturz und eine Gallen-OP hinter sich, typische Anzeichen für eine gnadenlosen Ausbeutung eines Körpers. Der Stress des Medienbetriebes fraß ihn langsam auf und eine zerbrochene Beziehung gab ihm dann den Rest. Ruhe und Besinnlichkeit, das brachten ihm weder sein trautes Heim noch irgendwelche Preisverleihungen oder Ehrungen. Die Angst, den Jakobsweg nicht zu schaffen, erlaubte ihm nur mitzuteilen, dass er aussteigt. Er wusste ja nicht, ob er es schafft. Danach schrieb er seine Erlebnisse in einem Buch nieder, das man kaufen kann. Und dieses Buch wurde unterdessen fast 3 Millionen Mal verkauft. Daran sehen wir, wie dieses Thema uns Menschen auch bewegt. Ja, und wie steht's um uns? Wie geordnet läuft unser Leben ab? Morgen geht die neue Woche los, der Alltag. Kommt da Freude auf bei dem Gedanken an morgen oder haben wir auch eine unsichere Arbeit, Ängste, Probleme, die uns belasten? Verlangt unsere Arbeit manchen Kompromiss, der weder meinem Körper noch meiner Psyche dienlich ist? Belasten Sie irgendwelche Gedanken an die Zukunft, an das Wetter, an die Preisentwicklungen oder Ähnliches? Gibt es Streit in den Familien? Gibt es auch manche Intrigen, manche Lebenslügen, die den Frieden stören? Konnten wir den Urlaub, die Freizeit nutzen, um etwas unser Leben zu entschleunigen, um mehr Zeit zu haben für Beziehungen? Oder müssten wir schon längst mal aussteigen, mal weg sein, mal klar Schiff machen, mal neu anzufangen? Jakob ging es jedenfalls so, er war in einer ausgesprochenen schwierigen Situation. Sein Bruder, den er um den Segen betrogen hatte, der hatte eine Mordswut auf ihn. Und Jakob, der das so listig eingefädelt hat, der hatte auf einmal mehr Angst als Vaterlandsliebe. Angst bestimmt sein Leben und Angst bestimmt auch heute das Leben vieler Menschen. Es gibt die Versagensängste, Prüfungsängste, Zukunftsängste, Verarmungsängste. Angst ist nachweislich ansteckend, ähnlich wie Infektionskrankheiten oder Epidemien, führt Angst zu Massenhysterien oder Massenpanik. Und Angst wird geschürt, Angst wird verbreitet, Angst macht Menschen abhängig und krank. Das erlebe ich in meiner Arbeit tagtäglich. Kennen Sie einen Tag, an dem nicht unsere Angst gefüttert wird? Zurzeit ist es das Hochwasser, was wird kommen? Aber vielleicht hat auch manche Angst, unterdessen über Brücken zu fahren oder Ähnliches. Das Wetter, Naturkatastrophen, Erdbeben, der Krieg in der Ukraine oder in Gaza, Terror, wie zum Beispiel in Solingen oder diese Messerattacken, die wir jetzt tagtäglich fast hören, Anschläge in Deutschland und so weiter. Wissen Sie, es gibt eine Wahrheit, die steht so wortwörtlich nicht in der Bibel, aber sinngemäß lese ich sie in Gottes Wort. Füttere deine Angst und dein Glaube verhungert. Oder füttere deinen Glauben und die Angst verhungert. Jesus hat ausreichend Speise für jeden von uns. Worte, die unseren Glauben stärken, wir müssen sie nur immer wieder für uns annehmen. In der Angst vor seinem Bruder, dem er kräftemäßig unterlegen war, begab sich jedenfalls der Jakob auf die Flucht. Er musste seine nackte Haut retten, übermäßiges Gepäck hätte ihn nur gehindert. Und dann kam die Nacht, so beginnt ja die Geschichte. Nach 30 bis 40 Kilometern ist der Körper am Ende. Jetzt nur noch Ruhe finden. Aber wer schläft schon gut, wenn er von Ängsten begleitet wird? Jakob suchte sich ein Nachtlager, Herbergen gab es nicht. Er musste unter freiem Himmel übernachten. Er legte sich einen Stein unter den Kopf, steht es in mancher Übersetzung. Und es gibt Maler, die haben Jakob auf einen Stein schlafend auch schon gemalt. Wir kennen solche Nächte, nicht? Mit Sorgen und Ängsten. Man könnte manchmal denken, sie nehmen zu. Selbst das eigene weiche Bett und das Daunenkopfkissen lässt einen dann nicht schlafen. Wer würde sich das Leben noch schwer machen, indem er sich einen Stein unter den Kopf legt? Einige Übersetzer sagen, er legte sich einen Stein hinter den Kopf, hinter seine Häupter. Jakob in seiner Angst, der wollte sich doch sicherlich schützen. Sollte er dennoch einschlafen, wollte er nicht ungeschützt vor Tieren oder Menschen auf der Erde liegen. Wissen Sie, Menschen, die Angst haben, sind Menschen, die suchen. Jakob baute sich ein Nachtlager, Wände aus Stein, um seinen verletzlichen Körper zu schützen. Jakob hätte sich sowas wie ein Haus gebaut, wenn er dort länger geblieben wäre. Auch wir schaffen uns in der Regel Sicherheiten. Wir bauen uns unser Haus sicher. Wir suchen in Versicherungen unsere Sicherheit. Wir sorgen fürs Alter vor durch Renteversicherung oder Lebensversicherung. Wir sorgen für unsere Gesundheit durch Kranken- oder Pflegeversicherungen und natürlich durch eine gesunde Lebensweise. Wir versuchen, unser Vermögen abzusichern. Wir sorgen auch für die kommende Generation vor. Unsere Kinder erhalten die beste Schulausbildung, die wir für sie finden. Nie konnte sich eine Gesellschaft leisten, dass junge Menschen so viel studieren und lernen wie heute. Es geht um die beste Sicherheit, um den besten Beruf, um die höchste Qualifikation unserer Kinder. Und was sagt Gott dazu? Gott fragt Jakob nicht, was er tut. Gott verbietet Jakob auch, sein Leben abzusichern. Gott begegnet dem Jakob in der Nacht, auf der Flucht, im Schlaf bzw. im Traum. Für mich ist das eine der wichtigsten Gottesoffenbarungen der Bibel. Gott offenbart uns hier etwas über seine Größe. Der Mensch mit seinen Fehlern, der Mensch mit seinen Lebenslügen, der Mensch auf der Flucht, der Mensch in seiner Angst, der Mensch in seinem Streben nach Sicherheit darf so Mensch sein bei Gott. Jakob wird nicht verbessert. Der Jakob wird auch nicht belehrt, das würden wir vielleicht machen. Jakob wird nicht bestraft. Jakob darf so leben, wie er sich's gewählt hat, beziehungsweise wie er sich verstrickt hat. Gott begegnet Jakob aus seiner Parallelwelt heraus. Jakob hat eine Erscheinung, beziehungsweise eine Erleuchtung. Gott lässt ihn für kurze Zeit sehen oder wissen, wo er Gott finden kann. Gott zeigt dem Jakob, dass er und seine Engel neben ihm sind. Eine Erscheinung, die Jakob wahrscheinlich nie wieder vergessen hat und die sich in sein Bewusstsein und auch in unser Bewusstsein tief einprägen sollte. Jakob sieht eine Himmelsleiter. Auf dieser steigen die Engel auf, steht als erstes, und ab. Sie waren also bis zu diesem Zeitpunkt neben ihm am Boden, sonst könnten sie ja nicht aufsteigen. Sie waren neben seinem Sicherheitsstein, sie lagerten um ihn herum. Und der freie Raum, den die aufsteigenden Engel hinterlassen, der wird von herabsteigenden Engeln auch wieder gefüllt. Es gibt keine Reduzierung von Gottes Boten oder Gottes Engeln neben uns. Selbst Jakob, der Lügner, wird nicht gemieden, er ist umgeben von Gottes Boten. Ob da Raphael, Uriel, Gabriel oder Michael dabei waren, diese vier Erzengel, die bei uns in Zschorlau an der Decke hängen, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Luther den Michaelistag am 29.09. nicht gestrichen hat. Für ihn waren die Engel wichtig. Er wollte einen Tag, an dem wir daran erinnert werden. Nur die Heiligen, die vielen Heiligen, die es in der katholischen Kirche gab, die hatte Luther als Gedenktage abgeschafft. Aktiv wurden die Engel auch dann wieder zur Geburt Jesu. Sie haben die Geburt angekündigt und Gott gepriesen. Sie offenbarten immer wieder Gottes Art und seinen Willen. Heute wie früher begegnen einem viele Menschen mit ihren Ängsten vor Überforderung, vor Versagen, gerade Versagen in der Erziehung der Kinder, vor Einsamkeit, vor Trennung, ja, vor Inflation oder Überforderung, vor Unverstandensein. Ausgebrannt bringen manche ihren Krankenschein. Es ist selten die Arbeit, die Menschen krank macht. Arbeit und die Überforderung. Vielleicht als alleinerziehende Mutter oder Vater. Kinder mit Erziehungsproblemen, fehlendes oder gegeneinander Handeln der Partner, finanzielle Nöte, Verluste, das macht die Menschen heute auch fertig. Ärzte verschreiben in der Regel Beruhigungstabletten. Und Psychologen oder Heilpraktiker, die bieten Entspannung an. Und wir als Arbeitgeber, als Diakonie, wir versuchen immer mit Supervisionen anderen Menschen zu helfen. Und gute Ratschläge, die bekommt doch jeder kostenlos säckeweise dazu. Aber sind das die richtigen Konzepte gegen die Angst? Nimmt die Angst nicht trotzdem immer mehr zu? Wenn ich nach meinem persönlichen Konzept gefragt werde, dann kann ich ja nur von meinen Lebenserfahrungen berichten. Wenn ich mal nicht schlafen kann und Sorgen mich plagen oder Ängste mich beherrschen wollen, dann stehe ich in der Regel auf und nehme mir ein Buch, in der Regel auch die Bibel, und lese darin. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes, so wissen wir das doch aus dem Römer 10, Vers 17. Und wenn ich nicht schlafen kann, und ich werde ja auch älter und nicht so lesen kann, weil die Augen nicht so mitmachen nachts, dann bete ich, dann rede ich mit Gott. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Ich füttere meinen kleinen, schwachen Glauben, damit die Angst verhungert. Ich habe die Gewissheit, wenn ich wach bin oder auch wenn ich schlafe, dass Gott neben mir ist. Ich habe die Gewissheit, dass er mich begleitet durch mein ganzes Leben und mit seiner Gegenwart mir ganz nahe ist. Aus diesem Grund liebe ich ja auch die Übertragung aus der Guten Nachricht. Da steht nämlich nicht der Herr stand oben an, sondern der Herr selbst stand ganz dicht bei Jakob und sagte zu ihm. Und dann kann man wieder die Luther-Übersetzung nehmen und siehe, ich bin bei dir und behüte dich. Wo du auch hinziehst, will ich dich nicht verlassen. Gott stand oben auf, so hat es damals der Luther übersetzt. Und der griechische Urtext, habe ich mal nachgeschaut, der gibt das auch her, weil die Örtlichkeit ist da nicht so hundertprozentig sicher. Das war das Empfinden von Luther. Gott schaut auf uns Menschen herab. Aber genauso kann man aus dieser griechischen Übersetzung entnehmen, Gott steht ganz nahe bei uns. Er ist neben uns. Der Herr selbst stand ganz dicht beim Jakob und sagte zu ihm, ich begleite dich. Er, Gott, ist in Jesus Christus auf die Welt gekommen und uns heute noch näher als je zuvor. Aber was sollen wir den Buchstaben beleuchten, wenn wir keine Wahrnehmungsorgane haben für die Parallelwelt Gottes? Weder Auge, Nase, Mund, Ohren zeigen mir Gott und seine Engel in der Gegenwart heute an. Wir sind heute angewiesen auf seine Offenbarung und wir sind angewiesen auf Gottes Nähe im Alltag. Er muss mit seinem Licht uns immer wieder seine Gegenwart in unser Leben hineinbringen. Wir sind angewiesen auf seine freundliche Ansprache. Fürchte dich nicht, höre ich Gott sagen. Ich begleite dich. Wir sind angewiesen auf seinen Schutz. Kommt her zu mir alle, ruft er mir zu. Jakob, der hatte damals Gott beim Wort genommen und gleich so ein Geschäft mit ihm abgeschlossen. Wenn du so handelst, dann bist du mein Gott, sagt er zu ihm. Hat Gott es nötig, mit uns Geschäfte zu machen? Jakob hat es nötig. Hilflos, allein und verängstigt wäre er am Ende vielleicht krank geworden oder hätte es ihn das Leben gekostet. Befreit und geschützt und im Glauben an Gott konnte er leben, konnte er überleben in dieser Wüste damals. Diese Gewissheit, die wünsche ich auch mir und Ihnen. Lassen wir uns von unseren Ängsten befreien. Verdrängen wir nicht Gott aus unserer Gegenwart, aus unserer Nähe. Rechnen wir mit ihm in jeder Lebenssituation und vor allem dort, wo uns Ängste nahe kommen. Wenn wir die Ängste füttern durch die Medien, die uns immer wieder irgendeine schlechte Nachricht bringen, dann verhungert unser Glaube. Wenn wir aber unseren Glauben füttern mit guten Worten Gottes, dann verhungert auch die Angst mit der Zeit. Essen wir nicht irgendetwas, sondern bewusst nehmen wir Gottes Wort für uns an. Und dann lohnt es sich, so wie es der Jakob gemacht hat, ein Gotteshaus zu gründen, wie er damals in Bethel und wie Sie hier in Soße haben, Gott einen Raum zu weihen mit Öl und reinem Herzen und wo wir uns treffen und uns untereinander auch stärken können. Gott gebe uns die Kraft und den Mut zu einem Leben mit ihm und in seiner Nähe und in der Gemeinschaft der Christen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
Es gibt noch folgende Ankündigungen. Der Spruch für die kommende Woche und den heutigen Sonntag aus 2. Timotheus 1, Vers 10. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Hier gleich mal ein Dank an Herrn Keller für die Predigt heute. Weiterhin Gottes Segen für Ihre Dienste, die ja nicht wenig sind bei uns hier in der Region, und auch für die Kirchenmusik ein herzliches Dankeschön. Das Dankopfer, was wir gleich einsammeln wollen, das ist heute als FROI-Kollekte bestimmt für das Projekt 1000 Klangträger. Wer sich fragt, was das ist, ich tue es mal mit meinen eigenen Worten, was mir noch so in Erinnerung ist, wiedergeben. Das wurde vor 2 bis 3 Jahren ins Leben gerufen von unserem KMD, also Kirchenmusikdirektor Schubert. Das hängt damit zusammen, wie überall wird ja auch bei der Landeskirche gespart und es werden Stellen und Prozente weggestrichen und leider auch in der Kirchenmusik sehr viel. Und um trotzdem in den Kirchgemeinden die musikalische Arbeit zu unterstützen, wird eben in diesen, ich sag mal, Fonds Geld gesammelt, um dann zum Beispiel auch bei uns in der Region Leuten ein paar Prozente zu geben, die dann für Kindermusik anbieten oder eben auch die Orgelmusik unterstützen. Also das ist nicht nur etwas, was vielleicht in der Region Schwarzenberg, wo der KMD Schubert herkommt, Nutzen hat, sondern auch wir als Region um die Talsperren oder Talsperre Eibenstock nutzen oder haben einen Nutzen davon. Deswegen kommt auch uns in dem Moment diese Kollekte zugute. Genau, das mal dazu. Weiterhin laden wir ein, heute 11 Uhr ist Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Am Mittwochnachmittag 14.30 Uhr ist Frauennachmittag, am Donnerstag 16 Uhr Singekreis und die Christenlehre und der Konfirmandenunterricht finden noch Plan statt, steht hier. Schauen wir mal. Aber es wird schon klappen. Am Donnerstag, dem 26.09., wird wieder zum Herbstrüsttag der Frauen nach Aue Zion eingeladen. Wer dafür sich anmelden möchte, das ist noch bis zum Donnerstag, 19.09. möglich. Nähere Infos oder Fragen bitte im Pfarramt melden. Und noch ein kleiner Hinweis, unser Pfarrer Giese ist noch bis Freitag, 20. September im Urlaub. Aktuell ist er er war im Norden und ist aktuell irgendwo in Ostholstein. Also ist wieder in Deutschland, aber eben noch nicht hier. Und für nächste Woche laden wir recht herzlich ein, 9.30 Uhr zum Gottesdienst mit angeschlossenem Abendmahl und 11 Uhr Kindergottesdienst. Genau, lasst uns das nächste Lied singen und dabei die Kollekte einsammeln.
Herr Gott, himmlischer Vater, was wir bringen, haben wir von dir empfangen. Nimm diese Gaben an und segne sie, gieß aus auf uns den Geist deiner unerschöpflichen Freigebigkeit, dass wir deine Gaben weitergeben an die Menschen, die deiner Liebe bedürfen. Lob sei dir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir wollen weiter beten und Fürbitte halten. Groß bist du Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es ist kein Gott vor dir gewesen und es wird kein Gott nach dir sein. Du allein bist Gott, der Herr. Dir allein gebührt all unser Lob, Preis und alle Anbetung. Danke für dein gutes Wort, das wir heute wieder zugesprochen bekamen. Deine Worte sind Worte der Wahrheit, keine leeren Wahlversprechen. Deine Worte sind Worte der Ewigkeit. Auch in Zukunft haben sie den gleichen Wert. Deine Worte sind Worte des Lebens, die dem Tod die Macht genommen haben und uns ein unvergängliches Leben zusichern. Danke, Jesus Christus, dass du für uns gekämpft hast, gegen Tod und Teufel. Du stehst uns auch heute im Alltag bei, in unseren Kämpfen. Danke, Jesus Christus, dass du uns geliebt hast und immer wieder liebst, bevor wir dir mit unserer Liebe antworten können und dass du uns liebst in alle Ewigkeit. Danke, Jesus Christus, dass du uns gerettet hast. Was du an Sünden von unseren Sünden auf dich genommen hast, das übersteigt unsere Vorstellung. Aber staunend nehmen wir diese Rettung an, bereuen und bekennen dir all unsere Verfehlungen und staunen immer wieder neu über deine Gnade und Barmherzigkeit. Danke, Jesus Christus, für deinen Segen. Im Segen sicherst du uns deinen Schutz zu. Im Segen schaust du uns freundlich an. Und im Segen begegnest du uns von Angesicht zu Angesicht. Danke, Jesus Christus, in dir haben wir Gott gefunden. Du bist mit dem Vater eins und wer dich kennt, kennt den Vater. Wir dürfen dich immer mehr kennenlernen. Dein Heiliger Geist erschließt uns alles, was zum Leben notwendig ist. Wir befehlen uns jetzt dir ganz an. So nimm denn unsere Hände und führe uns. Gelobt und gepriesen sei dein heiliger Name in Ewigkeit. Und gemeinsam wollen wir beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir das letzte gemeinsame Lied. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.